bist ein Karton. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir, denn der Höchste, der dich sieht, ist doch das Tiefste, das dich trägt. Denn der Höchste, der dich sieht, ist doch das Tiefste, das dich trägt.
Das war Martin Pepper mit einem Mashup aus Songs aus dem neuen Album Starker Turm. Martin ist Singer und Songwriter und Theologe. Martin, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich.
Hey Tim, ich freue mich, hier dabei zu sein. Auch geneigtes Publikum des Podcasts Theologie und Lobpreis.
Ich bin ja mit deiner Worship-Musik richtig groß geworden. Ich habe früher auch immer Worship geleitet und geliebt. Und da bei dem Lied Auge im Sturm, da hatten wir in der Jugendgruppe, das ist so meine Assoziation damit, also total tolles Lied, habe ich total gemocht. Und dann hat er mir das so ein bisschen versaut. Ich weiß nicht, ob du das kennst bei so Lobpreissongs, wenn dann jemand eine ganz andere Interpretation oder was anderes versteht. Kennst du das?
Na, absolut.
Und er hat immer gesungen, du bist ein starker Wurm, du bist das Auge im Turm von Herr der Ringe. Und dann hatte ich immer die Assoziation. Aber wirklich.
Nee. Ich kenne das nur noch als Verhunzung. Es gibt auch eine muslimische Version dieses Liedes. Das heißt, nach dem Gottesdienst wird das zu singen sein, Herr, ich suche meine Schuhe.
Das ist auch gut. Oder kennst du den Song?
Oh, das ist gemein, sorry, aber den musste ich mal raus. Ja.
Kennst du den Song hier, ein ganz alter Vineyard-Klassiker? Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an, Brian Dirksen, glaube ich.
Ja, klar.
Und da gibt es ja diese Bridge. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Und ich habe immer verstanden, doch der größte Schatz bleibt für die bestehen. Also für Diebe anstatt Diebe stehen. Ja, und das kriege ich nie mehr raus. Aber naja, Martin, schön, dass du heute hier bist. Heute soll es ums Thema Lobpreis und Biografie gehen. Hm. Und wir hatten schon eine Folge und da kam auch ganz tolles Feedback von unseren ZuhörerInnen. Vielen Dank für alle Mails und alle Nachrichten, die reingekommen sind. Und eine Diskussion, ganz spannend, unter Tobi Feig, seinem Post. Ich glaube, da hast du auch mitgewirkt.
Ja, ja.
Da kam so eine Diskussion auf über diese Begrifflichkeiten und über das Wort Lobpreis. Da gibt es ja unterschiedliche Präferenzen, Anbetung, Lobpreis, Musik im Gottesdienst, geistliche Musik. Hast du da irgendeine Präferenz?
Ich persönlich finde den Oberbegriff Anbetung am schönsten. Also sowohl vom Wort her. Lobpreis hat für mich so ein irgendwie so ein Ring of artificial Zusammenpackung. Also Lob und Preis gibt es in der Bibel. Das Wort Lobpreis gibt es in der Bibel, glaube ich, nicht einmal. Also loben und preisen kann ich schon verstehen. Aber ich finde es irgendwie auch eine seltsame Doppelung. Ja? Lob ist ja auch Preis und Preis ist ja Lob. Warum dann dieses Lobpreis? Das ist auch was Preußisches. Und so ein bisschen Hab-Acht. Feeling. Und trotzdem steht es eben hier in Deutschland zurzeit für diese bisschen jugendaffine Musikkultur, die mit Anbetung, mit Worship, mit Ausrichtung zu Gott hin und Gottes Erfahrungsmusik in Verbindung steht. Und deshalb funktionell kann ich mit dem Wort umgehen und leben und auch heute hier über Theologie und Lobpreis mit dir unbefangen sprechen. Es tut nicht
Glück
weh,
gehabt.
Aber wenn du mich fragst, was nun irgendwie mein Favorite ist, ich habe ja auch eine Trilogie über das Thema Anbetung geschrieben und darin ist Lobpreis eben diese Form von musikalischer Anbetungsgestaltung auch nur ein ganz kleiner Teil. Denn das Anbetungskonzept ist viel, viel größer als das Lobpreiskonzept für mich in der Bibel.
Ja, und auch diese Zuspitzung auf Lobpreis ist, glaube ich, eher, was man damit assoziiert, dieses Feiern und Preisen oder wie das Wort schon sagt, diese doppelte Deutung oder doppelte Bedeutung, Loben und Preisen.
Ja, es kann auch sehr innig werden und sehr sehnsüchtig und auch sich ausliefern. Das ist dann eben nicht nur dieses Celebrating und Thankfulness und Danke, Herr, sondern auch so, hier bin ich und verändere, verwandle mich und berühre mich und so. Das sind ja auch Lobpreismomente, die sehr tief und sehr, auch ganz wunderbar sind.
Ja. Also wir nehmen es mal mit und überlegen uns nochmal, ob wir es vielleicht umbenennen in Theologie und geistliche Musik oder im Gottesdienst oder Anbetung. Aber ich glaube, jetzt fahren wir erstmal mit dem Titel.
Na klar.
Aber echt eine sehr spannende Diskussion, finde ich, weil es ja auch den Kern betrifft. Also was ist Anbetung, was ist Worship, was ist Lobpreis und um was geht's uns, wie ist die Kultur heutzutage? Das durchzieht sich ja den ganzen Podcast, also durch jede Folge, durch die nächsten Folgen soll das ja immer wieder ein Thema sein. Diese Kultur von Anbetung und Lobpreis heutzutage, aber auch geschichtlich mal zu betrachten, auch biblisch mal zu betrachten, was Anbetung oder was Worship, Lobpreis, whatever eigentlich meint und was es alles für Facetten hat. Heute geht's aber um Lobpreis und Biografie. Finde ich ganz spannendes Thema, weil Biografie, unsere Erlebnisse, unsere Erfahrung, unser Gottesbild, aber auch unsere Zugänge, unsere Spiritualität ganz stark beeinflusst. Und du hast eine sehr spannende Biografie, finde ich, in diesem Thema. Ich durfte gerade ja schon eine Vorlesung hören von dir, die wirklich sehr, sehr spannend war. Und mich würde es interessieren, wie hat es angefangen, deine Faszination für Anbetung, für Lobpreis? Gab es irgendwie so einen Startschuss oder war das für dich immer schon irgendwie so ein ganz wichtiger Zugang?
Nein, ich komme ja aus einer, meine Biografie ist, ich bin in einer katholischen Bankiersfamilie groß geworden und habe mich mit 12 Jahren vom christlichen Glauben verabschiedet, weil ich das als zu eng, zu moralisch streng, zu beeinengend und weltfremd empfand und ich diese anderen Formen von Spiritualität, die es auch damals schon gab, sehr viel spannender und faszinierender fand und bin dann erst über evangelisch-freikirchliche missionarische Arbeit neu zum Glauben gekommen mit 16 Jahren und dort in eine Baptistengemeinde geraten, die sich so ein bisschen für das Jesus People Movement geöffnet hat. Und darum sind dann wirklich eine ziemlich große Schar von jungen Leuten in diese Gemeinde gepilgert, haben sich dort heimisch gefühlt, wurden auch von den Omis und Opis zum Teil auch sehr viel überalterte Gemeinden liebevollst aufgenommen. Und ein Mensch wie ich, der dann plötzlich mit einer neuen Art von christlicher Musik konfrontiert wird, der fragt sich natürlich auch, was ist jetzt hier anders als das, was ich in der Kirche erlebt hatte? Und in meiner Kirche, in der katholischen Kirche, erlebte ich die Musik im Gottesdienst als eine erhabene, fast einschüchternde Welt vor der Größe Gottes, gemischt mit auch sehr viel Anklängen an Schmerz und Opfer, Haupt voll Blut und Wunden und großer Gott, wir loben dich und so weiter. Also da waren so Gefühlsvibes von Ergriffenheit und Erhabenheit und Staunen und Ehrfurcht und auch so ein bisschen, wow, was für ein krasses Opfer, da hat sich jemand hingegeben, da ist Blut geflossen, der hat lange sein Kreuz geschleppt, das ist irgendwie... Ja, und da wollte ich auch von dieser Düsternis und von diesem Ganzen, wollte ich weg und wollte das Leben, also als Jugendlicher auch so richtig spüren und auskosten. Und dann, als ich dann wieder in diese Gemeindewelt zurückkam, da war eine andere Musikkultur, die dieser ersten überhaupt nicht ähnelte, also keine große bombastische Orgelmusik, sondern eher mit Klavierbegleitung oder es war dann so fast Hausmusik ähnlich. Und die Musik dort aus diesen Gesangsbüchern war für mich aber so eine seltsame Kunstmusik, die weder Pop noch Jazz noch Rock noch Schlager, aber auch nicht altkirchlich war. Und da konnte ich wirklich erst gar nichts mit anfangen. Und dann kamen Menschen von Jugend mit einer Mission, mit so einem kleinen Team, was die Menschen, die durch so eine Evangelisationsgruppe da in die Gemeinde gespült worden waren, in Anführungszeichen, so ein bisschen weiterführen sollten. Und die stellten zum ersten Mal das Konzept von Lobpreis, wie es damals existierte, vor. Es waren dann so die Vorläufer von den Liederheften wie Das gute Land und, keine Ahnung, Lehre uns Herr war das erste christliche Liederheft mit Chorissen, das ich kannte. Vorher hat man so Scripture in Song oder amerikanische Jesus-People-Popmusik gehört, wenn man dann zum Glauben kam. Und in dieser deutschen Variante, in dieser deutschen Musik, war schon irgendwie eine andere Musikstilistik am Start, so ein bisschen mehr, ja, irgendwie so ein Zwischending zwischen Popmusik und leichte Mitsingkultur. Aber das Charakteristische von dieser Lobpreismusik damals für mich war, dass sie für mich einen Raum eröffnete, indem ich zu Gott hin direkt in eine Du-Beziehung hineingesogen wurde. Also dieses ganze Thema Gott als Theorie, als These, als Es verwandelte sich in ein Hier ist Gott, der zu einem Du für dich wird und der dich anspricht und in dessen Gegenwart du dich selbst nochmal neu erlebst und erfährst als geliebt, als begnadet, als gerufen. Und das adelt und das macht auf und das macht irgendwie auch anders stark. Und dieses Ergriffensein von einer Gegenwart, von einer Begegnungskultur, die dann auch zu einer Erlebniskultur wird, weil du etwas in dir spürst und verarbeitest. Und wenn das vor allem kombiniert ist mit einem Raum der Annahme, wo die Liebe Gottes, die Vergebung, die Gnade, die Güte Gottes, die uns erreicht, die uns verändert, die uns auch manchmal zur Umkehr führt, wo das so getränkt ist in der Musik und in den Vibes, im Gefühl, das ist für mich die erste positive Begegnung mit Lobpreismusik gewesen. Und da habe ich persönlich auch Lust bekommen, da möchte ich mal irgendwie was beitragen und habe dann angefangen. Ich muss jetzt doch gestehen, ich habe dir vorhin gesagt, ich spiele nicht Gitarre, aber damals als 16-Jähriger habe ich mir dann eine Gitarre geschnappt und habe einfach Gitarre spielen gelernt, so 6, 7 Akkorde, um Songs zu schreiben, weil wenn du am Klavier sitzt, wie ich vorher, so ein bisschen als klassisch geprägter Typ, dann ist das alles so komplex, da kriegst du gar keine Melodie rein. Ja. Aber wenn du mit der Gitarre sitzt und du kannst D, G und A schrammeln und zwischendurch auch mal wieder zu E und so weiter und dann kurvst du da plötzlich mit Melodien rum und es passt irgendwie. Und so habe ich angefangen, meine ersten Songs alle auf Gitarre zu schreiben.
Ach so.
Und ja, also das heißt, ich entschuldige mich nochmals, dass ich heute hier um ein Klavier gebeten
Jeder
habe.
Jeder Christ ein Gitarrist,
um
hast
mich
du doch wieder bestätigt.
Auszu- drücken, weil ich mich da natürlich selbstverständlich wohler fühle, auch als Songwriter. Aber ich habe meine ersten Songs eben mit Zuhilfenahme einer Gitarre geschrieben. Okay. Und das waren dann Lieder wie Vater, wir loben und preisen dich und denn wer ist Gott außer dem Herrn und solche Sachen, die dann auch in diesen Liederbüchern Eingang fanden.
Mhm. Das heißt, du bist katholisch aufgewachsen und dir wurde das dann alles aber irgendwie zu langweilig oder es war nicht so wirklich deine Spiritualität oder wie hat sich das dann entwickelt?
Nein, das waren richtig krasse Glaubenszweifel. Also ich bin in einem sehr liberalen Elternhaus aufgewachsen. Wir haben Zugang zu aller Art von Literatur gehabt und da war eben auch Glaubenskritisches. Da waren zum Beispiel Karl-Heinz Deschner, die Kriminalgeschichte des Christentums oder ich habe A.S. Niel, die antiautoritäre Erziehung am Beispiel von Summerhill gelesen und da wurde eben sehr krass in Frage gestellt, Glaube und auch christlicher Glaube ist doch wirklich nur was für schwache Leute, die nicht akzeptieren können, dass mit dem Tod einfach Schicht ist. Und da habe ich ja gedacht, ja, wenn man so richtig drüber nachdenkst, na, also irgendwie so ein Weichling, der da irgendwelche alten Dinge glaubt und daran festhält, obwohl sich die Welt schon weitergedreht hat, willst du eigentlich auch nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss auch nicht sein. Und ich habe immer mehr Aversionen dagegen entwickelt und irgendwann mal auf den Tisch gehauen und gesagt, da gehe ich nicht mehr mit und das ist nicht meins. Und sorry, Leute, ich werde jetzt langsam ein junger Mensch.
Und was kam danach? Also hast du dann bist du deinen eigenen Weg gegangen und du hast ja noch eine lange Geschichte dann, wo du heute jetzt bist. Also bis dahin ist ja noch viel passiert.
Ja genau, die Biografie wollen wir jetzt mal nicht da in dieser Ecke festnageln. Also nach diesem kleinen Intermezzo von 3, 4 Jahren, wo ich so als Freelancer der Spiritualität in meinem Leben umhergekurvt bin, hat mich dann der Glaube an Gott im christlichen Sinne doch wieder total erreicht und abgeholt und auch aus manchen Schwierigkeiten herausgeholt, in denen ich mich damals schon als junger Mensch verloren hatte. Und es hat meinem Leben eine Stabilität, eine Zielgerichtetheit, ein Verantwortungsbewusstsein und ein Sinn für mich neu zurückgebracht, der vorher einfach nicht mehr da war. Da war alles irgendwie in so einem Zerfließen von Erfahrungen und Gier und Wunsch und Lust und Kontrolle, ja, aber auch wieder nicht und ach du meine Güte. Also das war einfach so, dass mir mit dem Glauben an Jesus und mit dem Eröffnen der Bibel als strukturierendes Buch zum Leben und zum Glauben eine ganz neue Welt erschlossen wurde und in die bin ich eben mit Begeisterung eingestiegen. Das hat mich total abgeholt und auch verändert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2 Jahre später mit 18 Jahren sehr radikal in meinem Wunsch, mich Gott zur Verfügung zu stellen, die Schule verlassen habe, um auf eine Bibelschule zu gehen und von dort aus meinen geistlichen Weg weiterzumachen. Das hatte natürlich große Komplikationen mit in meiner Familie auch zur Folge. Aber am Ende war es dann so und irgendwie bin ich da auch durchgekommen und habe da auch viel gelernt und viel erlebt. In dieser Phase war ich wirklich von einem euphorischen Lobpreisfieber erfasst. Also diese Zeit ist geprägt gewesen von Gott in dieser Atmosphäre charismatisch-pfingstlicher Glaubenserfahrung in Verbindung mit Lobpreis und einem ständigen Erwarten, jetzt ist Gott unmittelbar am Start, jetzt passieren krasse, fremde und aber auch weltverändernde und lebenverändernde Dinge und da musst du dich komplett drauf einlassen und das musst du einfach wagen und musst vertrauen und dann einfach die Bibel und deine inneren Impulse und bam, und dann geht alles ab nach vorne. Und das war also für mich so der Ausgangspunkt. Der Start auch meiner Biografie mit dem Ganzen, natürlich setzte sich mit der Zeit, was ja bei einer guten Erziehung und Prägung durchs Elternhaus immer gelingt, wenn, also der Bodensatz, der kommt immer wieder durch. Ja. Also auch wenn du so krasse, verrückte Phasen hast und irgendwie abhebst und dann nach einer Weile meldet sich dann doch deine Erfahrung und deine schon irgendwo als Substanz im Hintergrund noch mitwabernde menschliche Reife und sagt dir hier und dann achte mal mehr auf das und lern mal davon und sei nicht so überheblich und sei nicht so eng. Und diese demütigenden Einschübe in meinem Leben gab es dann natürlich auch. Und der Rest auch meiner ganzen Biografie war immer wieder durchwoben von Mischung aus Einsichten auch meines jugendlichen Lebens oder meiner Familienkultur, die sich dann eben immer weiter öffnete und verzweigte, auf die ich auch mit aufbauen konnte, in Verbindung mit dem christlichen Erbe, dem Neuen, was ich eben durch reines Bibelstudien und Umdenken und nicht sein wie die Welt, sondern nur noch zu suchen, was der Wille Gottes sein könnte. Also das vermischte sich dann schon und im Laufe der Zeit haben so die moderateren, rationaleren Elemente in meinem Leben schon überhand genommen.
Ja, und jetzt im Nachhinein, also wenn du auf diese Zeit in der Bibelschule zurückschaust und zurückblickst, war das für dich damals cool und total toll, alles romantisch, leidenschaftlich, irgendwie geistlich, glaube ich, auch charismatisch, pfingstlerisch, hast du gesagt.
Ja.
Ist ja auch eine ganz große Ebene im Lobpreis, diese geistliche Dimension, dass es einen ganz großen Einfluss hat. Aber jetzt aus der Perspektive deines 18- bis 20-jährigen Ichs oder so, war das cool? Hast du das genossen? Oder war das da auch schon, wo du dachtest, oh, das sind so ein paar Anfragen, die du hast? Oder?
Nee, ich glaube, ich bin überwiegend getragen gewesen von einer Welle der Ergriffenheit. Okay. Also eine Mischung aus Ehrfurcht, Euphorie, Erweckungssehnsucht, Vision, Glaube, Ahnung und auch dem Wunsch ist einfach mal, also ich war einfach immer ein Mensch, der auch für Intensität gelebt hat. Ich war nicht damit zufrieden, irgendwie lange zu warten und sich lange anzupassen und alles Mögliche irgendwie um der Konvention willen zu machen. Also das Echte und das Intensive, so war vom Rausch bis zur Musik und zu allen möglichen anderen Intensiverfahrungen schon bei mir Programm und der Wunsch war einfach wirklich mit meinem Leben irgendwo eine tiefe Wirkung zu erzielen. Und deshalb war diese Zeit wirklich überlagert von dieser fast fiebrigen Religiosität, in der ich mich befunden hatte. Mhm.
Und nach der Bibelschule hast du auch noch Gemeinde gegründet? Oder wie?
Ja, so schnell ging das nicht. Ich war jetzt erstmal die Bibelschulphase hat bei mir circa 4 Jahre gedauert. Okay. Ein Jahr in Wolfenbüttel, ein Jahr in Dallas, Texas und wieder 2 Jahre zurück in Wolfenbüttel, wo ich mich dann als Bibellehrer selbst versucht hatte und meine ersten Kurse und Vorlesungen halten und entwickeln konnte. Und dann bin ich in eine Großstadtgemeinde in Berlin gezogen unter einem sehr missionarisch modern wirkenden Pastor. Volkert Spitzer hieß der, dem ich auch dann diesen Kick, diesen Impuls zur Lebensübergabe in einer evangelistischen Veranstaltung verdanke. Und da war es eine Freude für mich, dass ich da angenommen wurde als Assistenzpastor erst für ein Jahr und dann 4 Jahre eine Festanstellung, mein erstes Pastorengehalt, konnte damit meine Familie ernähren.
Gerade so.
Ja, doch, das war eigentlich schon ganz gut. Cool. Und dann sind wir aber aus verschiedenen Gründen noch einmal gemeinsam als junge Familie mit 2 kleinen Kindern nach Dallas zurück und haben dort 1,5 Jahre studiert, überwiegend damit meine Frau auch eine theologische Ausbildung machen konnte, um mir in meinem Dienst, in meiner Reisetätigkeit und in meiner weiteren Entwicklung eben auch als mitdenkende, mitwirkende theologische Partnerin an der Seite zu stehen und nicht nur, wie das manchmal in christlichen Kreisen ist, so eine schmückende, schützende und versorgende Instanz im Hintergrund ist, sondern es war von Anfang an bei uns immer so ein bisschen Teamwork als Lebensplanung gedacht und auch Emanzipation und Gleichstellung und also schon feministische Gedanken, die man aus der Bibel entwickeln konnte, so wenn man ein bisschen radikal dachte und sich ein bisschen frei machte von den allzu konservativen Vorstellungen von Auslegungen. Und da sind wir dann eben nach Dallas, das war eine weitere Zäsur. Als wir dann zurückkamen, habe ich eine Gemeinde gegründet mit einem anderen Gemeindewerk. Das ist das Foursquare, deutsche Foursquare Gemeindewerk. Und die waren gerade dabei, neue Gemeinden zu gründen in Deutschland und hatten mich dann gefragt, ob ich mit ihnen in Berlin eine solche Gemeinde entwickeln würde. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und haben auch sehr, sehr große Freude und Erfüllung darin gefunden, mit dieser Gemeindeverbindung eine neue Form von Gemeinde zu gründen, die ich mir komplett selbst mit meinem Team so entwickeln konnte. Das fand ich das Krasse. Also das war jetzt, es gab zwar so ein theologisches Korsett und auch ein paar sehr starke amerikanische Hintergrundstrukturen, aber im Grunde wurde den Pastoren sehr, sehr viel Freiheit gegeben, im Rahmen ihrer Leidenschaft, ihrer Begabung und ihres Profils mit Menschen zusammen was völlig Neues zu kreieren. Mhm. Und da haben wir dann die Gospelgemeinde in Berlin gegründet und haben sie über 13 Jahre lang entwickelt und begleitet. Und das hat auch meine Lobpreis-Biografie dann dahingehend verändert, dass ich immer mehr darüber nachgedacht habe, wie man Lieder schreiben kann, die zu einem modernen Gottesdienst gut passen würden, um Menschen abzuholen, um sie zu ermutigen, zu bestätigen in ihrem Glauben und auch um sie ein Stück zu lehren. Also das Element des Belehrenden, des Erklärenden, das war mir auch immer wichtig in dieser Phase. Und dann hat sich diese Phase aber auch einem Ende genähert, als ich anfing, diese Lobpreis-Songs, die ich da geschrieben hatte, die ich eigentlich jetzt nur für die Gemeinde veröffentlicht hatte, da kamen dann Leute von außen und sagten, können wir nicht mit dir mal eine CD-Produktion machen und kannst du hier nicht nochmal zu einem Kongress kommen, um das zu präsentieren? Und dann ging das los mit ersten CDs und mit ersten Touren zu den CDs und so wuchs schon in diesen letzten Jahren bei der Gemeinde, die ich dort betreute, eine so rege Anfrage an Konzertauftritten, dass ich pro Jahr 50 Auftritte außerhalb der Gemeinde hatte. Und das geht auf keine Kuhhaut. Mhm. Das ist auch nicht gut für die Gemeinde. Irgendwann merkte ich, du musst dich jetzt entscheiden. Mhm. Was willst du für die nächsten 20 Jahre deines Lebens machen? Willst du weiter Pastor sein oder willst du dich ganz auf die Kreativität mit christlicher Musik und Lehre und Kommunikation durch die Musik anstatt durch das Medium eines sonntäglich auftretenden Pastors und bibellehrenden Leiters in einer Gemeinde zu verändern. Und darauf habe ich mich eingelassen in Begleitung und Beratung. Das war auch ein sehr schöner und gesunder Ablösungsprozess. Da ist nirgendwo ein Bruch und ein schiefer Ton bei gewesen. Hm. Und dann war ich plötzlich ab dem Jahr 2000 Songwriter, auch auf meiner Steuererklärung.
Cool.
Und musste mich in diese ganze Welt komplett neu reinfinden. Und das hat dann eben die letzten 20 Jahre meiner Biografie ausgemacht.
Spannend, ja. Und hast du dann ab den 2000ern nochmal musikalisch neue Facetten oder so mit reingenommen in deinen Lobpreis?
Ja, das ist ja sowieso der Traum jedes Musikers, wenn du mal die Gelegenheit hast, alles Mögliche zu zeigen, was du auch im Blut hast, was du auch fühlst, was du auch gut findest. Wir leben ja alle auch von Vorbildern und von Menschen, die uns mal bewegt haben und ergriffen haben mit ihrer Musik und ihrem Stil und ihrem Auftreten. Und wir versuchen oft, das zu gucken, ob wir das in uns wiederfinden, ob wir das auch so wiedergeben können, ob wir auch in dieser Art kommunizieren und interagieren können mit Menschen. Und da habe ich schon in dieser Zeit als freischaffender Künstler wirklich auch eine freischaffende stilistische Kreativität entwickelt, wo ich einfach meinen Ideen gefolgt bin, was könnte man noch machen, um die Stimme des christlichen Glaubens und der biblischen Gedanken in eine Musik zu verpacken, die Menschen von heute ansprechen, abholen, aufrichten und trösten könnte. Und da habe ich Experimente gemacht, die zum Teil sehr abwegig waren, wo ich dann auch lernen musste, das funktioniert einfach nicht. Wenn du Inhalte kommunizieren willst, kannst du nicht auf eine reine atmosphärische und vibrationsorientierte Musik gehen. Ich habe da eine Zeit lang auch experimentiert mit verschiedenen Stilistiken, unter anderem auch Dance, House, Techno, Club Music.
Cool.
Und ja, das ist cool als Element, aber wenn du ein ganzes Konzertprogramm, eine ganze CD damit machst und das ist alles Englisch und das ist alles Vocoder und das ist alles Effekte und Hall und Echo und schieß mich tot, dann verlierst du dich in dieser Vibes-Energie, die wirklich darauf aus ist, dich so ein bisschen rauszuholen aus deinem Alltagsgrau, aus deinen Verpflichtungen, aus deinem Druck und dich in einen Mood, in eine Stimmung hineinmanövriert, die dir einen kleinen Abstand gibt von dem, wie du dich sonst erlebst und was du fühlst. Aber sie ist nicht wirklich dazu geeignet, als Kommunikationsmedium Inhalte zu transportieren, zumindest nicht so, wie ich es damals gemacht habe. Ich würde niemandem das ausreden wollen, wenn der jetzt einen Weg findet und sagt, hey, ich krieg das hin und das läuft und das ist gut. Für mich war die Erfahrung damals so, dass ich natürlich auch schon ein geprägtes Künstlerbild in der Öffentlichkeit erzeugt hatte. Ich hatte schon bestimmt 6, 7 Alben veröffentlicht und die Leute hatten von mir ein gewisses Profil. Sagten, wenn der kommt, dann hast du ganz intelligente deutsche Texte und das ist Gemeindemusik und auch ein bisschen Evangelisation und Verkündigung und so weiter. Und dann kam ich jetzt plötzlich mit diesem englischen Konzept und da war das alles verschlüsselt. Das war also hintergründig, eingewebt und man hätte es irgendwie lange ankommentieren müssen, um so den christlichen Sinn und die christliche Erfahrungswelt und den Kommunikationswert des Glaubens dort anklingen zu lassen. Ansonsten blieb die Hülle leer und die Leute checkten es nicht von sich aus.
Ja.
Die Konzerte, die ich mit dieser Gruppe veranstaltet habe, waren dann sehr schnell ja, am Ende waren nicht mehr so viele da und wenn ich mal sonst so 40 CDs verkauft hatte, war ich da froh, wenn ich eine verkauft hatte.
Boah, krass.
Und also nach 3 Konzerten habe ich meiner Band gesagt, Leute, sorry, das ist ein Selbstmordkommando, wir müssen uns jetzt auflösen. Und dann haben die Leute auch bei mir 2 CDs gebraucht, um mich überhaupt wieder erstmal anzunehmen. Also
okay,
CDs danach, es lief nicht nur diese eine CD komplett schlecht, war ein krasses finanzielles Desaster für mich, sondern die nächsten beiden waren auch sehr, sehr schwierig und haben sich irgendwie, da war ich aber auch so ein bisschen anders am Experimentieren.
Ja.
Und dann erst bei der dritten danach, wo ich so ein ganz ruhiges, minimalistisches, akustisch, sehnsüchtig, authentisch, echtes, innerliches Album gemacht hatte, da brach so richtig der Erfolg wieder durch und dann hatte ich auch Mut, nochmal was anderes zu machen und habe mich dann mehr in die Richtung lateinamerikanischer Musik bewegt. Cool. Und habe Salsa und verschiedene Stilistiken aus diesem Raum, die auch international und auch in der deutschen Kultur schon irgendwo präsent waren, aber in der christlichen Welt komplett ausgespart. Ja. Also da hörte man solche Klänge gar nicht. Es hatte auch was mit Tanzkultur zu tun und diese ganzen Tanzschritte und so weiter, die sind da mit drin. Es ist eine wehmütige, manchmal melancholische und manchmal auch ein bisschen erotische Musik, die also so körperlich nicht ein bisschen in Wallung bringt oder so, aber sie hat so einen lebenslustigen Hauch. Toll. Und ich finde, manche christliche Musik ist sehr, sehr stark auch von diesem sehr strammen protestantisch, wir müssen das Wort verpacken und wir müssen in dem Wort bleiben, geprägt. Und diese ganze Lebensfreude und Lebenskultur, zumindest als Element, die bricht nicht so häufig durch in den Gottesdiensten. Amen. Und da ist doch gerade im Lobpreis und in der Lobpreisbewegung einfach eine wunderbare Kreationsfreischwimm-Welt entstanden, die ich auch ganz begeistert immer noch zelebriere.
Also ich hätte sofort das Elektro-Album gekauft und mega, mega cool. Ich wäre auf den Konzerten erste Reihe. Aber auch jetzt total...
Ja, du warst eben noch nicht geboren. Da.
Ja, wahrscheinlich. aber das finde ich gerade so cool bei dir, dass du das verbinden willst. Auf deiner Internetseite steht mit Sinn und Seele, dass du gerade diese Inhalte mit reinpacken willst und das musikalisch Menschen ganzheitlich berühren willst. Also auf emotionaler Ebene, aber auch auf rationaler Ebene.
Ja.
Und darum geht es ja auch bei Theologie und Lobpreis, bei diesem Projekt, bei diesem Podcast, super, dass wir auch auf die Inhalte achten wollen, dass wir die Inhalte mit prägen wollen, dass wir überlegen, was sind Inhalte, die zu wenig vorkommen im Lobpreis, in der Lobpreiskultur, und was sind typische Gottesbilder, die unsere Spiritualität ganz stark prägen. Also wahrscheinlich auch wie in deinem Leben, dass diese Worship und Lobpreis, Anbetungsinhalte, unser Gottesbild, unsere Beziehung zu Gott einfach sehr stark beeinflussen. Du bist jetzt in der evangelischen Landeskirche zu Hause.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du diesen Shift gemacht hast?
Mein Nachdenken über den Glauben und vor allem mein Nachdenken in der Zeit als freischwebender Songwriter, wo ich jetzt also auch gemeindemäßig nicht mehr eingebunden war, aufgrund der Touren auch an den Wochenenden fast immer unterwegs war, also gar keinen Gottesdienstbesuch irgendwo pflegen konnte, aus praktisch dann auch in einen Abstand hineingekommen war, wo ich auch nochmal neu nachdenken konnte, was glaube ich eigentlich wirklich? Und von den vielen Glaubensfamilien, die mir auf meinen Touren begegnet sind, in welcher Familie würde ich mich denkerisch am ehesten zu Hause fühlen. Und das ist in den späteren Jahren dann eben eher die evangelische Kirche geworden, weil ich dort eine Weltoffenheit, eine Modernität im positiven Sinne sehe, die mir hilft, meinen Glauben ganz in dieser modernen Welt zu entwickeln, zu denken und zu kommunizieren. Ich habe in dieser Zeit damals Paul Tillich als Theologen entdeckt, einer, der es schafft, philosophische Fragen mit theologischen Fragen zu verquicken, eine Seinslehre entwickelt hat, also eine theologische Ontologie, die einfach für mich ganz viele große Fragen wie, warum leben wir in diesen Spannungen? Warum hat alles zwei Seiten? Wie hat Gott das geschaffen? Wo ist Gott in dem Ganzen? Der mir auf diese tiefen inneren Fragen viele Antworten und viele Antwortspuren gegeben hat. Manchmal sind Antworten ja nur Spuren, die uns ein bisschen Richtung Wahrheit weiterführen. Aber wir kommen ja bei der Wahrheit selten komplett an und sagen so, das ist es jetzt. Denn meine Erfahrung ist, dass man sich der Wahrheit nähert und dann weicht sie wieder von einem zurück. Und man umkreist sie und man versucht sie in Worte und in Konzepte und in Sprüche und in Dogmen zu verfassen. Und dann hakt es wieder und dann tut sich dahinter wieder eine größere Frage auf. Und also diese dynamische und fluide Seite der Wahrheit, die habe ich früher nicht so wahrgenommen, sondern war immer sehr dogmatisch unterwegs. Mhm. Die Bibel, Punkt. Und richtig die Bibel auslegen und von der Bibel her alles ableiten. Und das war dann schon fast so ein magischer Schlüssel für mich. Und davon habe ich mich ein Stück gelöst. Und ich liebe die Bibel immer noch. Ich lese sie jeden Morgen. Ich bin begeisterter Forscher in der Bibel und höre in ihr für mich auch immer wieder Gottes Stimme. Aber es ist jetzt nicht so das Gesetzbuch und das maßgebliche Buch, an dem sich alles andere irgendwie komplett beugen muss, sondern im Gegenteil. Ich habe heute auch manchmal ein distanziertes Verhältnis zur Bibel und sage, oh Mann, das glaube ich aber ganz und gar nicht. Und das ist ja krass und das ist ja voll ungerecht. Und da gehe ich in Distanz. Und das ist so wie Jesus mit seinen Jüngern, als sie sagten, Herr, willst du nicht, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen, wie bei Elias, damit diese Leute hier, die dich ablehnen, auch mal so richtig zu spüren bekommen, wo der Hammer hängt. Und dann schalt Jesus sie. Und in einigen Texten heißt es, er fragte sie, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Also man kann die Bibel zitieren und Vorschläge aus der Bibel entwickeln, aber den Geist der Bibel und den Geist des Vaters und den Geist der Liebe und der Annahme und der Wertschätzung des Lebens und der Befreiung zum Leben kann man völlig verpassen mit solch einer Mentalität. Und diese Freiheit von einem biblizistisch-fundamentalistisch geprägten Grundwinkel, die hat mich in die evangelische Kirche geführt.
Cool, ja, spannend. Für alle ZuhörerInnen, wenn man jetzt vielleicht überlegt oder wenn ich überlege, ich bin jetzt noch ein bisschen jünger, wir haben auch viele junge ZuhörerInnen, dann ist es ganz spannend, weil sich in den 20er Jahren man sich oft in so einer Neuorientierung befindet. Also man hatte so in dieser Glaubensentwicklung diese erste Naivität, man hat an diesen romantischen Gott geglaubt. Ich jetzt auch aus dem pfingsterisch-charismatischen, so ein ganz Superhero-Gott, ganz souverän, ganz leidenschaftlich und lebendig, ganz nahbar, was du vorhin auch angesprochen hast, mit diesen drei Punkten. Einmal Begegnungskultur in einem guten Lobpreis, was dich fasziniert, der Erlebniskultur und der Kultur der Annahme. Da war das für mich alles, genau, super toll und ja, Gott ist mir fast schon verfügbar, sage ich mal, ein bisschen provokant. Aber wo oft dann eine Lebensrealität etwas anderes sagt oder das nicht mit meiner Lebensrealität übereinstimmt und man so ein bisschen auf dem Weg ist. Viele dekonstruieren ihren Glauben ganz neu und ich finde, es zeugt von Reife, wie du das auch geschildert hast, dass du dich da auch in deiner Meinung verändern lassen hast. Also, dass du neu nachgedacht hast und gemerkt hast, ah, diese Spiritualität oder dieser Zugang, den die Landeskirche hat mit der Universitätstheologie, der passt für mich viel besser in mein Weltbild und in meine Lebensrealität. Was würdest du sagen, wie können junge Leute damit umgehen, einen neuen Zugang quasi zu Lobpreis zu finden, also so einen Umzug zu machen quasi zu einer Spiritualität, die intrinsisch von ihnen auskommt und nicht einfach nur von ihrer Prägung, was sie halt kennen oder so übernehmen, sondern wo sie die Prägung hinterfragen können und vielleicht für sich einen neuen Zugang, ein neues Bild dafür machen können?
Also zum Ersten möchte ich mal nochmal gerne zurückkommen auf dieses ganze Thema mit der evangelischen Kirche. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so verstanden worden bin, ist, dass ich die evangelische Kirche als das Nonplusultra der geistlichen Familien innerhalb der Christenheit erkannt habe. Es ist einfach für mich nur die Station, in der ich den weitesten Denkraum und Freiheitsraum gefunden habe, um für mich stimmig zu sagen, da finde ich mich ganz viel wieder. Ich erlebe dieses reifende Abstandnehmen von alten Positionen und dieses Umziehen, wie du es jetzt gerade genannt hast. Ich erlebe das auch in ganz vielen anderen Glaubensfamilien und auch im pfingstlich-charismatischen Raum hat sich da viel getan. In der ganzen evangelikalen Bewegung tut sich da sehr viel und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, hey Leute, marschiert mal alle zu den Eintrittsstellen der evangelischen Kirche und ja, dann wird die Welt wunderbar. Ja. Das ist überhaupt nicht der Fall und ich leide auch an der evangelischen Kirche, muss ich auch ganz deutlich sagen. Ich bin jetzt also nicht in meine glückliche Heimat gekommen und ich erlebe dort eben auch manchen Mangel und manchen Widerspruch und manche Spannung und das ist für mich aber in Ordnung. Das ist, damit kann ich gut umgehen. Und es ist mir wichtig, dass jeder für sich auf einem Weg bleibt, wo er seine Veränderungsimpulse, die er bekommt, das Abgleichen mit verschiedenen Lernerfahrungen der Vergangenheit, das Abwägen, was von den neuen Lernerfahrungen damit zusammengeht oder nicht. Mir ist es wichtig, dass wir verstehen, dass unser Wachstum als Mensch und als denkende Wesen davon abhängt, dass wir selber abwägen und uns fragen, welcher Vorstellung von Wahrheit unser größtes Vertrauen zu schenken ist. Hm. Denn am Ende sind wir diejenigen, die einer Vorstellung Vertrauen schenken und die sagen, das überzeugt mich und das überzeugt mich mehr als das. Hm. Und in manchen christlichen Kreisen wird so argumentiert, dass es gar nicht darum geht, was du denkst und was du empfindest und was du mit dir abgleichst, sondern es geht nur um die Unterordnung unter Gottes Wort oder irgendeinen Heilsplan, den man so formuliert und ausgemacht hat. Und ich denke, das ist das Gefährliche. Man kann auch aus Lobpreis ein dogmatisches Konzept machen und sagen, so, das ist Lobpreis und so muss es sein und nur das kann Gott ehren und nur dadurch können Heilswirkungen entstehen und wenn wir das nicht so machen und wenn wir das nicht so inszenieren und einrichten und durchführen, dann fehlt der Heilige Geist, dann fehlt die göttliche Gegenwart, was auch immer. Ich glaube, es ist absolut legitim, dass man so, wie ich das auch versucht habe, kreativ durch stilistische Erfahrungswelten geht und sich fragt, was löst das bei mir und bei anderen aus, wenn ich meine christliche Gedankenwelt mit diesen Songstilen kombiniere. Es waren ja nicht mal Songspiele, sondern Stile, sondern die diese Dancehouse- und Clubmusik, die hat ja gar keine Songstruktur. Das ist ja eben etwas Sphärisches und etwas, was auf einer anderen Ebene ansprechen und mitreißen will. Und das ist dann für mich die Frage gewesen, ja, ist das nicht zu vage? Ist das nicht zu leer? Fehlt da nicht das Fleisch und die Knochen, an denen man überhaupt Gedanken aufhängen kann? Also sowohl am Stilistischen muss man sich fragen, was sind die Früchte? Was kommt dann dabei raus? Und was will ich eigentlich wirklich damit erreichen? Und genauso beim Denken. Mm. Wenn du so merkst, du lässt dich auf bestimmte Gedankenschulen ein, die faszinieren dich zuerst und dann gehst du die mal mit und kommst aber an einen Punkt, wo du so merkst, also jetzt hier wird das jetzt für mich toxisch. Das zerstört etwas von dem sehr Guten und sehr Heilsamen, was ich schon in meiner Biografie mal gesammelt habe und was so eine Art Substanz in mir geworden ist. Und das werde ich mir auf keinen Fall wegnehmen lassen. Und diese Dekonstruktion des christlichen Glaubens, das nämlich auch in meinem Umfeld war, das hat immer erstmal damit zu tun, dass man sich befreien will von den bedrängenden und verwirrenden und auch eng geführten Aspekten des christlichen Glaubens. Mhm. Und da darf man auch fröhlich dann seine Bausteine mal durcheinander werfen und sagen, so, ich muss mir das nochmal neu zusammensetzen und gucken, wo mich das dann hinführt. Aber am Ende, finde ich, ist es gut, wenn man dann eine gesunde Synthese schafft. Mhm. Also wenn man beim Umzug nicht das Falsche liegen lässt und sagt, ich wohne jetzt unter der Brücke, weil im Haus meiner Eltern ist zu viel Krach und zu viel Spannung und dies und so weiter. Mhm. Also die elementaren Elemente, die auch in uns selbst mitwachsen im Leben, die sollten wir nicht preisgeben und wir sollten uns nicht zu Radikalismen und zu Einseitigkeiten hinreißen lassen, sondern wir sollten immer versuchen zu integrieren und den Fluss des Guten irgendwie mitzunehmen und irgendwie rüber zu transportieren in die nächste Phase unserer Existenz als Denker, als Kreative, was auch immer.
Ja. Ja, cool. Und du hast es vorhin ja angesprochen, diese drei Punkte, die dich faszinieren. Und da, finde ich, bringst du auch diese Synthese total mit. Also zum Beispiel der erste Punkt war ja diese Begegnungskultur, das Es wird zu einem Du. Aber du lässt es auch nicht einfach nur so stehen, sondern sagst ja auch, oder viele Zuhörer denken sich jetzt vielleicht, oder so ein Trigger-Moment, aber im Worship wird doch Gott immer viel zu krass nahbar und teilweise schon verfügbar gemacht, dass man gar nicht mehr so eine heilige Distanz oder so hat. Da hast du ja auch einen gewissen Rahmen oder eine gewisse Grenze, oder?
Auf jeden Fall. Vor allem finde ich, dass man es auch nicht gegeneinander ausspielen darf. Das genau. S wird zu ja. einem Du, aber es bleibt doch ein S.
Ja.
Also Gott ist ja nicht nur ein himmlischer Vater und ein einer, der uns als Mensch in Jesus Christus begegnet ist, sondern er ist die Kraft überhaupt, die das Leben ermöglicht hat, die es jetzt unterschwellig ermöglicht und die auch mitläuft in der Entwicklung der Welt. Also in ihm leben, weben und sind wir, sagt der Apostel Paulus. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, Römer 11, irgendwo sagt er das da. Das sind so die ganz großen Aussagen, die Gott wiederum auch als S bezeichnen, auch als das unverfügbare Geheimnis der Gottseligkeit. Wir sind mit unseren Bildern gut beraten, wenn wir sie einfach nur als hemdsärmelige menschliche Versuche behandeln, die wir brauchen, um dem allzu komplexen und allzu fernen Gott auszuweichen und ihn in eine Realität unserer Existenz so einzubinden oder so damit zu verbinden, dass wir etwas damit anfangen können und auch darüber kommunizieren können. Aber wenn wir auf dem Niveau von Gott ist unser Papa und Gott macht alles für uns und du musst einfach nur beten und preisen und dann entwickelt sich das Leben, weil Gott dann eben alles irgendwie für uns macht und fügt und so Vorstellungen von Vorsehung und das ganze Ding von unserer eigenen Verantwortung geht dann zurück. Also diese Übertreibungen, das hat auch die ganze Kirchengeschichte in ihren Theologien immer durchzogen, dass man immer meinte, man kann das eine komplett abwerfen und was anderes aufbauen. Dabei lebt alles in der Balance und lebt alles in dem Spannungsfeld, dass Gott sowohl ein unverfügbares S, eine Macht, eine Kraft, eine Energie, das Sein überhaupt ist, ohne ihn ist nichts, aber er ist auch gleichzeitig der in Jesus Christus Mensch gewordene Sohn Gottes, in Anführungszeichen Sohn, auch nicht wie im griechischen Sinn mit den Götterfamilien, sondern eben als Bild für eine Art Verwandtschaft. Für, wenn man als Mensch sehen will, wie Gott aussehen könnte, dann ist Jesus das nächste Gesicht, was uns einfallen sollte. Ja, so ja. In diesen Denkweisen müssen wir immer versuchen, die Extreme, jede Position hat einfach ihr giftiges Ende am äußersten Spektrum, wenn man sie isoliert von dem anderen. Ne?
Ja. Genauso wie beim zweiten Punkt, bei der Erlebniskultur, wo auch viele wahrscheinlich aufschrecken oder aufgeschreckt sind und sagen, geht es jetzt hier nur noch um irgendwie Erlebnisse und von Konferenz zu Konferenz springen. Aber du hast es schon, glaube ich, vorhin angesprochen, um diese Resonanzräume, also dass Resonanz eine ganz wichtige Rolle spielt, natürlich auch dort. Ja. Meinst du nicht, dass wir diesen Hype von Konferenz zu Konferenz mitmachen?
Ja, ich finde einfach die verbale Beanspruchung, Gott ist hier.
Ja.
Und komm zu uns und du kannst Gott erleben.
Ja.
Das ist für mich schon eine Verflachung und eine, wie du vorhin schon gesagt hast, eine anmaßende Verfügbarmachung Gottes. Ja. Ich finde es immer krass, wenn ich solche Schilder oder Werbebroschüren oder Flyer oder was weiß ich, komm zu uns und du kannst Gott erleben. Also dann haben die Leute, dann gehst du mal dahin und guckst dir das an und dann fragst du dich ganz ehrlich, soll das jetzt Gott sein? Also ist diese Musik göttlich, wirklich? Ist diese Art der Kommunikation göttlich? Ist diese Architektur göttlich? Ist diese Kultur, die diese Menschen haben, soll das Gott sein? Also die Sprache wird einfach hier eingesetzt in einer Weise, die das Geheimnis und die Ehrfurcht vor dem Unverfügbaren und auch die Kleinheit und Begrenztheit unserer menschlichen Möglichkeiten, das Göttliche darzustellen und auszudrücken, die wird einfach über, da wird zu viel vom Konto abgehoben, das ist nicht gedeckt.
Eine vorletzte Frage habe ich noch, geht in die gleiche Richtung. Was bei diesem Umzug hast du wirklich hinter dir gelassen? Also gibt es so Sachen, die du jetzt gar nicht mehr so siehst, die gar nicht mehr irgendwie für dich im Lobpreis, in der Anbetung, in diesem Zugang relevant und wichtig sind?
Ja. Erst einmal die Vorstellung, dass Lobpreis nur das ist, was in der Bibel als Lobpreis oder als Anbetungskultur bezeichnet wird. Ich glaube, dass wir aus der Bibel erstmal sehr viel mehr rauslesen können, als das, was man dort manchmal hineinliest. Also die Art und Weise, wie es Gott gefällt, wie wir uns ihm nahen, wie wir ihn erleben, wie wir mit ihm interagieren, das muss für mich nicht genau nach Vorschrift der biblischen Schriften sein. Ich finde sogar die Lobpreiskultur der Psalmen äußerst problematisch. Mhm. Äußerst problematisch, wenn ich da diese Gebete sehe, die dazu auffordern, den Feind zu zerstören und die Gott immer auf der Seite der Gerechten sehen. Und natürlich sind wir die Gerechten und die so Sachen wie Landnahmen und Überfälle und Wegnahmen und Triumphgebaren und Bossiness und so weiter. Das widerspricht eigentlich dem Gesicht, das Gott Jesus, das Jesus Gott gegeben hat, der eben nicht als der Herrscher kam und nicht als der Dominator, sondern der dienende Sklave, der liebende, sich hingebende, aufopfernde, empathische, verständnisvolle, heilende, versöhnende und Gnade und Veränderung zum Positiven bringen wollte. Und das den Feinden, also auch das den Feinden des Glaubens und der religiösen Kultur. Hm. Ich habe mich außerdem abgewendet von jeder Art von geistlicher Kriegsführung, die manchmal mit Lobpreis betrieben wird, dass man irgendwie über Städten und Menschengruppen und was weiß ich, irgendwelche dämonischen Mächte fantasiert und sagt, die ringen wir jetzt mit unseren Lobpreisfloskeln nieder und wir machen so 24/7 Prayer und wir beten die Politik in eine bestimmte Richtung, die wir haben wollen, und wir garnieren mit Lobpreis unsere eigentlich ganz anders ausgerichteten Programme und Konzepte von nationalistischen und politischen Vorstellungen, das finde ich abartig. Also da möchte ich einfach gar nichts mehr mit zu tun haben. Und jede Art von Dominanzgebaren und Gott ist größer als alles und wir triumphieren über ihn und wir proklamieren und damit geht das andere alles nieder, das finde ich abstoßend. Das ist nicht Jesus-like, ja, weil es ist, Jesus ist schon manchmal konfrontativ und, soll ich mal sagen, robust dem Bösen gegenübergetreten, da wo es ihm konkret erschienen ist. Aber das hatte nichts von dieser magischen Verbalkultur und so. Dieses ganze Konzept von Magie, von Beeinflussung Gottes durch Formeln, durch Gebetsaktionen, das ist ja was ganz anderes als suchendes, hoffendes und liebevoll erwartendes Gebet. Ja, und das ist manchmal in manchen, vor allem charismatischen Lobpreisveranstaltungen, ist das so ein Element, was ich wirklich für mich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann.
Ja, spannend. Vielen Dank, Martin. Eine letzte Frage. Wir haben jetzt eine Kategorie, ja, die Setlist. Okay. Und zwar wollen wir auch inspirieren für irgendwelche Lieder. Und eine Frage an dich: Was ist dein Lieblings-Lobpreislied? Du kannst auch gerne einen Song von dir nennen, den du gerade magst, der auch zu diesem Thema vielleicht passt, der für dich gerade irgendwie wichtig und besonders ist.
Eieiei. Also, im Moment bin ich komplett überfordert, weil ich eben kurz ein riesiges Repertoire habe und auch in all diesen Nischen und Ecken gerne wühle und dann wieder kostbare Edelsteine hervorbringe und sage, ah, wie konnte das je in Vergessenheit geraten? Aber, und ich bin auch ständig wieder am Songs schreiben und ich bin immer der Meinung, die besten Songs sind noch nicht geschrieben worden und es liegt so viel Gold in unserem Fluss, dass wir einfach nur ein bisschen mehr rubbeln und schütteln und suchen müssen, bis das wieder anfängt zu glänzen und sich uns zeigt. Ja, vielleicht Lieblingsanbetungslied. Was soll denn das Besondere der vom Lobpreis da sein, was du rauskitzeln willst?
Einfach ein Song, der für dich ganz persönlich gerade wichtig ist, den du gerne magst, den du feierst. Ich bin immer als Worship-Leiter auf der Suche nach guten Songs. Und für meine Setlist brauche ich immer ein paar gute Songs. Und vielleicht ein Lied, vielleicht dein Lieblingslied gerade von deinen Songs, wenn du sowas hast.
Naja, so Lieblingslied ist wirklich sehr, sehr schwer. Es gibt so unfassbar viele positive Aspekte. Ich nenne jetzt einfach mal ein Lied, was ich auch hier jetzt angespielt habe gerade, mhm. nämlich Leuchtturm meiner Seele, mhm. wo diese ganze Beschäftigung mit mir selbst thematisch in den Lobpreis eingebunden ist. Mhm. Und das ist ja für manche Menschen echt ein Kreuz, eine mhm. Anfechtung, weil die denken, Lobpreis heißt ja nur, dass wir Gott sagen, wie toll er ist. Mhm. Und das auf so vielseitige Art und Weise wie möglich, damit wir uns am Ende komplett verlieren in ihm, unsere kleinlichen menschlichen Entwicklungssorgen völlig zurückstellen und einfach jetzt mal nur Gott abfeiern und damit irgendwas Positives auslösen. Aber ich glaube, dass Gott uns doch ganz nahe kommen will, mhm. auch in unserer persönlichen menschlichen Entwicklung. Und dass wir auch in der Anbetung den Mut haben sollten und die Freiheit haben sollten, unsere Perspektive mit einzubringen und uns zu fragen, wer bin ich, was will ich, was geht in mir vor, was gehört zu mir, was passt zu mir, mhm. was, also auch so ein bisschen das ganz Subjektive zu erfragen von Gott und auch abzugleichen mit dem, was wir hören, was manchmal uns entgegengeworfen wird und die Verantwortung zu übernehmen. Ja, das will ich glauben, das mhm. will ich sein, daraufhin entwickle ich mich. Das ist meine Richtung, das mhm. ist mein Geist, das ist mein Spirit, Leuchtturm meiner Seele, ich suche dein Licht am Horizont. Auf dem Weg zu meinem Sinn des Lebens suche ich mit Glaube und Verstand. Mhm. Also diese cool. Mischung aus Glaube und Verstand. Es ist kein reines Worship-Lied, mhm. wie in deinem Licht siehst du mich, hast mich erkannt, bei mhm. meinem Namen genannt. Das wäre übrigens auch ein klassisches Lobpreislied von mir, was ich sagen würde. Das liebe ich seit Jahren immer noch, weil cool. da einfach so viel tiefe Zuwendung und Dankbarkeit und gleichzeitig Ergriffenheit und Entlarvtsein mitschwingt. Ja, ja, aber es ist sau schwer, sich da zu entscheiden. Das
war auch eine gemeine Frage. Du hast so viele schöne Songs.
Du bist fies, ey.
Du hast so viele schöne Songs, wirklich.
Ach, danke.
Also Martin, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Danke für deine Antworten. Danke für diese Podcast-Folge, für deine Vorlesung, für die inspirierenden Gedanken und Songs, die du auch schreibst. Und die mich geprägt haben und tausende andere in Deutschland.
Hey, Wahnsinn. So wichtig bin ich aber auch nicht. Super.
Wer mehr von dir hören will, der kann dich ja überall finden, deine Musik kaufen und erhalten. Du hast auch eine Trilogie der Anbetung geschrieben.
Und ich habe einen wunderbaren YouTube-Kanal, Songwriter Martin Pepper, wo wöchentlich neue Lyric-Videos von mir mit meinen alten und neuen Songs mit ganz tollen Bildern verknüpft dargestellt werden. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. YouTube Songwriter Martin Pepper. Kann man abonnieren, Newsletter beziehen, dann kriegt man die Infos immer genau ins Haus.
Auf jeden Fall. Schaut vorbei. Und auf unserer Internetseite Theologie und Lobpreis findet ihr auch nochmal die Trilogie von Martin und noch andere wichtige, coole Infos. Und lasst uns auch gerne ein Feedback da von der Folge. Wenn ihr Fragen habt, Gedanken habt, dann schreibt uns gerne. Super, Martin, vielen Dank. Ich danke dir.
Ja, ich habe zu danken. Danke für die ganze
Zeit. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.
Okay. Die Zeit steht still. Ich lasse los, war viel zu lang, viel zu ruhelos. Ich komm zu dir in stillem Gebet. Dein Friede kommt, die Sorge geht. Meine Seele ruht in dir, du bist mein Zufluchtsort. Und ich berge mich vertrauensvoll bei dir. Einmal mehr hab ich die tiefe Resonanz gespürt, wie mein Herz vor dir zur Ruhe kommt, o Herr. Ist es einfach herrlich still? Wer bin ich?
das frag ich mich. Was will ich? Wie gut kenn ich mich? Was macht mich aus? Was gehört zu mir? Wofür lebe ich? Warum bin ich hier? Es gibt nicht die eine wahre Antwort. Vieles könnte ich werden, könnte ich sein. Doch das kann mir niemand einfach sagen. Eigentlich nur ich allein. Leuchtturm meiner Seele, ich such dein Licht am Horizont. Auf dem Weg zu meinem Sinn des Lebens reise ich mit Glaube und Verstand. Ich stelle Fragen, schau nach oben, hör ganz tief in mich hinein. Doch am Ende muss ich mich entscheiden. Ja, das bin ich, so will ich sein. Ja, das bin ich, so will ich sein. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen. Und wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Auch in Stürmen werden wir es nie verlieren. Du bist ein Stern. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Denn der Höchste, der dich sieht, ist auch das Tiefste. Ist auch das Tiefste.